Freunde, ich habe gute Neuigkeiten für alle, die langsam wieder Bock auf Vereinsfußball haben, und damit meine ich ausdrücklich nicht sowas wie die Club-WM. Ihr wisst ja, die dritte Liga geht bald wieder los, genauer gesagt am 1. August, und das Auftaktspiel zwischen Essen und 1860, das könnt ihr euch sogar kostenlos anschauen, und zwar bei Magenta Sport. Da laufen ja sowieso alle 380 Spiele der dritten Liga live und in bester HD-Qualität, und es gibt auch an jedem Spieltag eine Konferenz, und falls ihr noch kein Abo haben solltet, ist das Auftaktspiel da nach der langen Sommerpause vielleicht mal eine gute Chance, einfach mal for free reinzuschauen. Ansonsten hat Magenta Sport, by the way, auch noch einiges an Eishockey und Basketball zu bieten, und das ab monatlich 9,95 im Jahresabo, also ich würde sagen, das ist durchaus fair. Schaut doch gerne mal vorbei, der Link ist in den Shownotes.
Flugshow, der deutsche Skispringen-Podcast. Alle News zum Skispringen der Männer und Frauen sowie spannende Hintergrundstories und exklusive Interviews. Präsentieren euch Tobias Ruf und Luis Holuch.
Servus, liebe Skispringen-Fans. Das vorletzte Weltcup-Wochenende liegt hinter uns und nach einer etwas anderen Folge in der vergangenen Woche ist die Flugshow zurück mit einem Wochenendrückblick, wie ihr ihn gewohnt seid. Und das liegt weniger an mir, Luis Holuch, weil ich bin natürlich immer da. Aber heute habe ich auch wieder jemanden aus unserem Team in der Leitung und das ist unsere Expertin, die liebe Ulrike Gressler. Hallo Uli.
Hallo zusammen.
Ja, Lahti immer speziell, würde ich sagen, an diesem Wochenende sogar ganz besonders, denn wir hatten keine Wetterkapriolen und ich weiß nicht, ob es das jemals gegeben hat. Also ich kann mich zumindest nicht dran erinnern. Wie ging es dir?
Ja, irgendwas war immer. Ich glaube aber damals bei der Weltmeisterschaft, zumindest bei den Einzelspringen auf der Normalschanze, glaube ich, war es, zumindest weil ich bei den Frauen weiß, relativ auch stabil. Aber ist jetzt auch schon eine ganze Weile her, kann ich mich jetzt auch täuschen. Aber ich glaube, da war zumindest der Wettkampf auf der Normalschanze bei den Frauen relativ fair.
Ja, die Großschanze bist du, glaube ich, in deiner Karriere gar nicht gesprungen, oder?
Ich glaube nicht mal die kleine.
Nicht mal, okay.
Das war ja dann, wo ich gestürzt bin, 2015, Dezember. Und ich glaube, dann war die erst im Programm. Also ich war nie in Lahti.
Ah ja, stimmt, ja.
Genau, aber ich habe da, glaube ich, auch nichts verpasst auf der kleinen Schanze, was ich so gehört habe. Ja, die muss ja auch sehr Kreuzband anfällig gewesen sein, weil man da doch immer sehr hoch reingekommen ist. Die große kann ich jetzt nichts zu sagen, aber auch die finde ich schon sehr gewöhnungsbedürftig, was jetzt so die Kameraeinstellung zeigt. Und manchmal hat man gedacht, der Sprung geht. Also jetzt am Wochenende ging es mir so und irgendwie ging er dann doch nicht.
Ja, stimmt. Interessant, aber es ist, ich sage ja immer, es ist schön, dass es noch Schanzen mit Charakter im Weltcup gibt, weil an sich gleichen sich ja die Profile zunehmend und ich finde, so ein bisschen Überraschungseffekt hat es ja an diesem Wochenende durchaus gegeben. Also es war ganz interessant zu verfolgen und ja, wenn ich schon eine ehemalige Spezialspringerin hier habe, dann fangen wir natürlich auch mit den Frauen an. Es waren jetzt zwei Springen, allerdings unter der Woche, Donnerstag und Freitag, jetzt auch zu Zeiten, die jetzt vielleicht nicht so wahnsinnig zuschauerfreundlich waren. Einerseits natürlich schön, dass der finnische Verband das ermöglicht. Andererseits gibt es natürlich auch Stimmen, die sagen, ja, so ein richtiges Weltcup-Finale fühlt sich dann doch nochmal ein bisschen anders an. Wohin schlägt dein Pendel aus, so gefühlsmäßig?
Ja, auch eher zur zweiten Aussage. Also ich muss sagen, Donnerstag ist auch irgendwie ein bisschen an mir vorbeigegangen. Habe ich mich wieder auch sehr geärgert wegen dem Tippspiel. Ich war so gut im Rennen. Dann habe ich es doch geschafft, wieder Einspringen zu verpassen. Ja, ich denke auch, dass es, ohne jetzt Lahti irgendwie schlecht zu machen oder so, aber ich glaube, es gibt schönere Weltcup-Finalorte. Und ja, irgendwie, das ist auch jetzt, wenn wir nachher noch auf den Stefan Laie kommen, glaube ich, gibt es auch schönere Orte, wo man seine Karriere beenden kann. Also gar nichts gegen Lahti an sich jetzt, aber ich denke auch von Zuschauern gibt es eben einfach schönere Orte oder wo mehr Zuschauer sind. Und das werden wir dann, denke ich, auch sehen bei Markus Eisenbichler, wenn er dann seine Karriere am nächsten Wochenende beendet. Und ich glaube, der Michi geht auch noch fliegen. Da kannst du mich auch gerne korrigieren.
Ja.
Ich glaube, das ist nochmal was ganz anderes. Und ich glaube, es wäre schön gewesen, wenn sie vielleicht einen Planitzer für die Frauen. Ich weiß, das ist sehr, sehr viel Aufwand, wenn sie sagen, okay, Skifliegen nicht für die Frauen, aber dann Saisonfinale und ich glaube, da werden auch einige Zuschauer kommen, allein wegen der Nika.
Ja, das war mit Sicherheit. Es hat ja letztes Jahr schon ganz gut funktioniert, auch wenn das damals natürlich auf der Normalschanze war. Das war dann auch so eine andere, ja, etwas komische Sache, hat sich ein bisschen komisch angefühlt, vor allem als Zuschauer dann, aber ja, so ein bisschen stellt sich die Frage, warum wird das nicht gemacht? Ich werde versuchen, der Sache am Wochenende auf den Grund zu gehen.
Ich denke, es wäre wenigstens schön gewesen, wenn sie wenigstens am Sonntag den Abschluss bekommen hätten, auch
genau,
zur schönen Sendezeit oder wo man sich vielleicht abwechseln hätten können, ein Durchgang Männer, ein Durchgang Frauen, einfach da nochmal ein bisschen die Fernsehpräsenz zu stärken. Das wäre vielleicht auch ein würdiger Abschluss gewesen. Vielleicht liegt es gar nicht an dem Wettkampfsort an sich, wie ich es gesagt habe, sondern einfach auch insgesamt an der Sendezeit, wann die Wettkämpfe angesetzt worden sind. Und das fand ich ein bisschen schade, dass das jetzt unter der Woche war, wo ja dann doch noch viele arbeiten sind oder doch noch den Alltag irgendwo erstmal im Vordergrund haben, dass dann eigentlich ja so ein bisschen an einem vorbeigelaufen ist.
Ja, also in Sachen Zuschauerinteresse und Präsenz ist das Ganze sehr, sehr geräuschlos vonstatten gegangen, so würde ich das mal formulieren. Aber
Genau.
zumindest die alles dominierende Springerin hat da wirklich nochmal richtig Rabatz gemacht an dem Wochenende. Erst am Samstag mit 25,4 Punkten Vorsprung gewonnen. Da hatte ich mich schon gewundert, Mensch, das taucht ja gar nicht in den Top 10 der größten Siegesvorsprünge auf. Und dann hat sie das am Freitag dann noch gerade gebogen und mit sage und schreibe 51,4 Punkten Vorsprung gewonnen. Das ist der größte Vorsprung, den es in der Geschichte des Skisprung-Weltcups Männer und Frauen zusammengerechnet jemals gegeben hat. Und ich weiß noch gar nicht groß, was ich eigentlich noch zu dieser Leistung sagen soll. Vielleicht hast du noch was loszuwerden, weil irgendwie spricht sie auch für sich.
Ja, schon. Und andererseits ist, springen die anderen jetzt wirklich so viel schlechter. Also ist ja auch jetzt die Gefahr, wie sieht man das Ganze, ne? Wenn eine so dominiert und ich muss sagen, die Nika Prioz hat ja echt bewiesen, dass sie auf den Schanzen, wo wir immer sagen, die sind wie eine Schablone, aber auch auf den ganzen speziellen Schanzen. Und ich muss sagen, das fing ja seit der WM eigentlich an mit Trondheim, weil das war schon nicht mehr so eine Schanze wie die meisten Schanzen, die wir eben aus dem Weltcup-Zirkus kennen. Und seitdem war ja sehr, sehr viel Abwechslung, was die Schanzencharakteristik angeht. Aber sie hat es auf jeder Schanze bewiesen, dass sie einfach jede Schanze springen kann. Und ich glaube, für sie hätte die Saison auch noch 3 Monate weitergehen können. Und ich bin gespannt, wenn jetzt mal alles bei ihr abfällt und sie bestimmt auch von Termin zu Termin jagen wird und auch bestimmt die ein oder andere Ehrung bekommen wird, wie das dann auch nächste Saison für sie weitergeht.
Das bin ich definitiv auch. Und die Erfolgsbilanz, die liest sich ja ganz hervorragend. Sie hat jetzt zum zweiten Mal in Folge den Gesamtweltcup gewonnen mit 20 jungen Jahren. In dieser Saison hat sie 15 von 25 Springen gewonnen, davon 10 in Serie und somit die Weltcup-Siegeserie von Sarah Takanashi aus der Saison 2015-16 eingestellt. Und weil du das gerade schon angedeutet hast, diesem Zwiespalt, in dem man ist, hat uns Datte auch gefragt, schadet diese Dominanz der Attraktivität des Frauenskisprings? Was ist da deine Meinung zu?
Ja, ich glaube, man hat es ja schon mal in der Familie gehabt, dass ein gewisser Peter Preutz eine Saison so dominiert hat. Das gab es ja in den letzten Jahren jetzt immer, dass es irgendwie eine Springerin oder einen Springer gab, der irgendwie das ganze Feld angeführt hat. In so einer Dominanz weiß ich nicht, ob es das schon mal gab. Ich denke, nächstes Jahr wird sich auch das wieder das Feld mehr zusammenschließen. Aber ja, schwierig. Also, das habe ich ja auch schon jetzt angedeutet. Ich tue mich da auch ein bisschen schwer. Wie man das Ganze jetzt so richtig einordnet, weil die anderen springen ja auch nicht schlecht. Und wenn ich auch teilweise sehe, wie viel Anlaufgeschwindigkeit sie gerade noch auf solchen Schanzen haben, ist das ja nicht verkehrt. Aber natürlich tun sich die schwächeren Springer noch schwerer. Also das Feld dann eher zusammenzubringen, ist natürlich für die Jury dann auch nicht leicht. Und wo fängt man dann an und wo hört man dann auf, dem gerecht zu werden? Und ja, vielleicht ist jetzt ganz gut, dass die Saison in der Hinsicht vorbei ist und man nächstes Jahr dann neu starten kann und das Feld wieder neu durchgemischt wird.
Also in Sachen Siegquote war die Saison gar nicht mal so dominant. Das hängt natürlich aber auch damit zusammen, dass wir, wie gesagt, sehr, sehr viele Springen hatten. 25 ist fast Rekord im Weltcup der Skispringerinnen, aber diese Saison 15-16 von Sarah Takanashi, die ich schon angedeutet hatte, da hat sie 14 von 17 Springen gewonnen. Also das ist ja eine Siegquote von 82,35%. Nika Prioz war jetzt bei 60%. Und wenn wir das mal als Maßstab nehmen, was Takanashi seinerzeit gemacht hat, mittel- und langfristig gesehen hat es den Sport ja eigentlich nur besser gemacht, weil die Springerinnen dann dahinter dann so eine Orientierung hatten, das ist jetzt die Benchmark, da muss ich hin und daran arbeiten sie. Von daher muss es gar nicht mal zwingend negativ sein, diese Dominanz.
Ja, und ich sage auch immer, die Gejagten, die haben es dann oft am schwersten. Also meisten überholt dann doch eine andere Nation wieder die nächste Nation. Das ist eben so der Lauf der Dinge. Ich tue mich da immer schwer mit den Vergleichen. Ich meine, ich war ja selber in dem Zeitraum aktiv. Wir hatten teilweise nur 11 Weltcup-Springen. Da ist halt schwer zu sagen, so und so viele Podestplätze gab es. Ich finde es auch manchmal schade, wenn man sagt, Mensch, der hat so und so viele WM-Medaillen gewonnen, aber andere hatten gar nicht die Chance, überhaupt so viele WM-Medaillen zu gewinnen. Deswegen sage ich immer noch, die herausragende Leistung von Simon Amann, was er eigentlich geschafft hat, vier einzelne Goldmedaillen zu gewinnen. Das ist ein Vergleich, sage ich mal. Aber man
Ja.
kann jetzt nicht sagen, Mensch, der Springer oder die Springerin hat vielleicht acht olympische Goldmedaillen, aber die hatte einfach auch zwei Wettkämpfe mehr, zum Beispiel. Da tue ich mich immer schwer mit solchen Vergleichen. Man muss halt immer gucken, was war überhaupt in dem Zeitraum möglich zu gewinnen. Und da war das schon von Sarah Takanashi außergewöhnlich.
Ja.
Aber sie hat dafür immer die Großereignisse eben nicht für sich entscheiden können, wo wir jeder gesagt hätte, Mensch, Sarah Takanashi müsste eigentlich vier Goldmedaillen einzeln in ihrem Wohnzimmer hängen haben. Und das hat sie eben nicht. Und das muss ich, wollte ich auch noch sagen, wenn man sieht, Nyka Prioz hat ja jetzt nicht nur diese Weltcup-Serie hingelegt, sondern es war ja auch noch das große Ereignis, wo sie eben auch diese Einzeltitel gewonnen hat. Also hat sie in Summe ja auch noch mal zwei Springen mehr gewonnen.
Definitiv, ja. Ist gut, dass du es nochmal hervorhebst. Und eine Sache, die auch auffällt, die auch von euch da draußen angesprochen wurde, anders als jetzt bei anderen Springerinnen, über die wir gleich noch sprechen, ist es bei ihr enorm selten, dass ihr Trainer den Anlauf verkürzt. Also Jurij Tepeš geht selten für sie runter. Da wurden wir auch gefragt, warum das so ist. Ich würde einfach mal steif und fest behaupten, er hat einfach das Vertrauen, dass sie die Sprünge ausfliegt und auch sicher landet. Und das hat sie ja jetzt auch bewiesen in Lahti, dadurch, dass sie zweimal Schanzenrekord gesprungen ist.
Ja, das ist, glaube ich, immer so ein bisschen Spiel mit dem Feuer. Also ich glaube, es können schon viele gut und weit springen und sie ist bestimmt besonders gut. Also ich sehe sie, ich habe sie jetzt noch gar nicht so live wirklich gesehen, muss ich sagen, eher auch nur am Fernseher. Sie sieht auch extrem leicht aus. Ich weiß jetzt nicht, wie groß sie ist, aber ich glaube, sie ist jetzt nicht extrem klein, aber auch nicht extrem groß. Und das wird jetzt schon alles passen, aber man muss ja dann die Dauer sehen. Solange ich den Sport betreibe, ist das gut, dass ich meine Athletin immer bis ganz unten springen lasse. Ich weiß jetzt nicht, wie sie es im Training handhaben. Aber die werden sich schon darüber unterhalten und mal gucken, wie lange das, sag ich mal, der ganze Körper auch so mitmacht, muss man ja auch ehrlich sagen. Also wenn sie sie im Training auch immer so weit springen lassen, ich glaube, das ist vielleicht dann nicht ganz der richtige Weg. Ja, aber sowas halt schön anzusehen und sie zeigt halt, wie weit man dann doch auf solchen Schanzen springen kann.
Definitiv. Und dann
Und
kommen wir
dafür ist ja auch die
jetzt.
Jury noch da, das muss man auch sagen
Ja.
eigentlich. Also das soll ja eigentlich auch so sein, dass die Jury den richtigen Anlauf wählt und nicht, dass der Trainer dann in Eigenverantwortung das macht. Bin
Und
ich nach wie vor noch der Meinung.
wir kritisieren sie ja sehr, sehr gerne, die Jury jetzt, aber an dem Wochenende fand ich gar nichts auszusetzen. Also es waren sehr, sehr ansehnliche Wettkämpfe, von daher hat das auf jeden Fall gepasst. Und wir sprechen jetzt als nächstes über, ja, wie sollte es jetzt anders sein, Selina Freitag. Zum siebten und zum achten Mal in dieser Saison ist sie Zweite geworden und ja, sie hat dann nach dem Wettkampf gesagt, dass so ein bisschen schönreden muss sie sich das schon, in dem Sinne, dass sie ja dann die Beste der anderen ist. Man könnte auch sagen, die Beste der Irdischen. Ja, ist das eine realistische Einschätzung oder verkauft sie sich da vielleicht sogar öffentlich sogar ein bisschen unter Wert, so wie sie in den letzten Wochen auch drauf war?
Ja, also ich denke, Selina hat einfach das Pech, dass eben die Nika Prioz so herausragend die Saison ist. Sagen wir mal, die Nika springt in normalen Verhältnissen, wie man es möchte. Und in jeder anderen Saison hätte vielleicht Selina Freitag mindestens fünf Weltcup-Siege jetzt auf ihrer Habenseite, würde ich einschätzen. Und ja, vielleicht hätte sogar mit der Saison einen Gesamtweltcup gewonnen. Aber nun ist es nun mal so, dass sie so ist. Das ging anderen Springern auch schon oder anderen Springern. Das ist ja bei den Männern dies ja genauso irgendwo. Das ist manchmal leider, sage ich mal, das Pech, was man vielleicht hat, wenn man eine super gute Saison hat, aber das eine dann doch noch herausragender ist. Und ich glaube, Annika Priot führt da eben keinen Weg vorbei. Aber wie sie die Saison gesprungen hat, mich schon sehr beeindruckt. Und auch gerade jetzt hinten raus, auch bei der WM, dass sie da Silber gewonnen hat. Ich glaube, das hätten ihr jetzt auch nicht so viele zugetraut. Und die Konstantheiten eben auch auf jeder Schanze zeigen. Und ich finde auch schön, dass einfach die Luft nicht raus war nach der WM, ne? Was auch vielen geht, sondern sie hat da einfach weitergemacht und vielleicht. Ja, hat immer gezeigt, dass sie einfach zurzeit die zweitbeste Springerin der Welt ist.
Sie ist die zweite Skispringerin, die den zweiten Platz im Gesamtweltcup eingefahren hat, allerdings ohne, dass sie in genau dieser Saison ein Weltcup-Springen gewonnen hat. Hast du eine Idee, wer die andere gewesen sein könnte, die das geschafft
Das
hat?
ist nicht so schwer, Carina Vogt. Ich glaube, ich
Stark, ja.
weiß gar nicht, ob die überhaupt. Ich glaube, einen Weltcup hat sie gewonnen, Carina. Ich weiß es gar nicht. Ich weiß nur,
Zwei,
dass.
ja.
Ja,
Zwei,
also,
genau.
das war ja das Herausragende bei ihr.
Ja. Und noch eine Parallele ist, ja, dass sie beide in dieser oder bis dato, bis zu dieser Saison, wo sie noch keine oder wo sie Zweite geworden sind im Gesamtweltcup, haben sie beide noch null Weltcupsiege gehabt. Also bei Carina Vogt hat das auch erst danach angefangen. Kann man jetzt von kosmischem Zufall sprechen oder siehst du noch andere Parallelen zwischen diesen beiden Karrieren?
Erstmal würde ich sagen, nicht. Also ich glaube, da müssen wir mal noch ein paar Jahre ins Land ziehen lassen und dann sehen wir mal weiter, ob man dann noch mehr Parallelen ziehen können.
Aber es ist schon irgendwie ulkig, ne? Das ist zwei Deutsche. Es hat noch keine deutsche Springerin den Gesamtweltcup gewonnen, aber es haben jetzt zwei Deutsche geschafft, ohne Weltcupsieg Zweite zu werden in der Wertung.
Ja, ich habe auch schon mal überlegt, so COC-übergreifend, weil das war ja damals unsere höchste Wettkampfserie. Ich glaube, da hat es auch niemand geschafft bisher von Deutschen.
Stimmt, ja.
Weil bei mir war das Pech ein bisschen, dass immer der Sommer mit reingezählt hat und der Sommer war bei mir meistens nicht so gut. Und den einen Winter hätte ich es, glaube ich, sogar geschafft, wenn der Sommer nicht reingezählt hätte. Bin ich mir aber jetzt
Ja.
nicht zu 100% sicher, will ich jetzt auch nicht. Weil ich glaube, selbst da war halt immer eine bessere. Und gerade mit dem Zusammenzählen Sommer und Winter fand ich eh ungünstig. Genau.
Ja, stimmt. Jetzt, wo du es sagst, wenn man das noch mit reinzählt, ja, dann geht die Serie ja sogar noch
Also muss man
länger.
ja so ein
Ja,
bisschen, weil das war ja zum
klar.
Anfang die höchste Klasse und da sind ja auch noch einige Springerinnen dabei, die damals auch schon aktiv waren. Also
Ja.
genau, das haben die Deutschen irgendwie nicht geschafft. Aber dafür haben sie schon oft genug, sag ich mal, dann den Nationenwertung gewonnen und ja, ich glaube, andere Nationen würden lieber Gesamtweltcup hergeben und die Goldmedaille bei Großereignissen nehmen.
Das ist
Obwohl
gut
ich immer
möglich,
sage,
ja.
das sagen alle Sportlerinnen und Sportler, Gesamtweltcup ist für den Athleten selber dann doch eher das Besondere. Also ich würde mir auch lieber wünschen, dass ich mal einen Gesamtweltcup zum Beispiel gewonnen hätte, weil das wirklich zeigt, da war man eben der oder die beste Athletin in der Saison, weil man auf allen Chancen, bei allen Bedingungen eben, also es ist schon sehr hoch anzurechnen, wenn man Gesamtweltcup gewinnt. Deswegen war das ja auch damals so bitter, wo der Peter Priots punktgleich mit Severin Freund war und eigentlich nicht Gesamtweltcup-Sieger war.
Stimmt, ja. Aber was dir ja vergönnt war, genauso wie jetzt der aktuellen deutschen Mannschaft, dass du den Nationencup geholt hast, damals in deiner letzten Weltcup-Saison, denn das konnten die deutschen Skispringerinnen jetzt wiederholen. Natürlich spielte auch so ein bisschen mit, dass gerade bei den Norwegerinnen das Verletzungspech eingesetzt hat, aber jetzt auch gerade, wenn man sich jetzt dieses Wochenende nochmal anschaut, dann waren zumindest die besten drei Deutschen sehr konstant und sehr stabil und die viertbeste mit Agnes Reisch war ja gar nicht da. Also so gesehen haben sie das ja nur untermauert jetzt an dem Wochenende mit ihren Ergebnissen.
Ja, und sie sind ja auch nicht umsonst Zweite und Dritte im Gesamtweltcup geworden, mit Katharina Schmid. Und ich denke auch insgesamt, Juliane Seifert hat ab und zu gute, wichtige Punkte dazu beigetragen, was man ja schon ein paar Mal gesagt hat, wenn man eben in Anführungsstrichen jetzt nur 10. oder 14. wird, so viele Punkte gibt es dann eben nicht mehr, wo wir uns ja schon ein paar Mal drüber unterhalten haben. Aber insgesamt auf jeden Fall eine super, super Teamleistung. Und wenn man mal guckt, Slowenien ist Vierte. Wenn man bedenkt, da hat eigentlich fast Nika Prijot die ganzen Punkte nur zusammengetragen. Also wenn,
Ja.
ich sage ja, die Nika Prijot, ich meine, so gut die Saison war, wenn die einfach noch ein, zwei Springerinnen gehabt hätte, die so mittelmäßig die ganze Saison mitspringen, was da noch möglich gewesen wäre, auch bei der WM, also muss man trotzdem sagen, dass die da wirklich in der Hinsicht, wenn man das überhaupt so sagen darf, einfach Pech hatte.
Ja, definitiv. Und eine, auf die du natürlich hinaus möchtest, ist Emma Klinitz, die im letzten Wettkampf der Saison dann nochmal Dritte geworden ist. Irgendwie. Ja, wir haben im Vorfeld schon ein bisschen gerätselt. Irgendwie können wir uns das nicht ganz erklären. Auf der anderen Seite, sie ist, erfüllt zumindest das slowenische Klischee, dass man zum Skifliegen geht und danach ist die Form zumindest besser als vorher. Also so eine leichte Analogie gibt es da ja irgendwie anscheinend.
Ja, wenn ich gesehen habe, wie schwer sie sich in Trondheim getan hat eigentlich. Und da ist sie ja auch nur irgendwie immer ins Ziel mitgerutscht, weil es eben einfach keine andere gab. Ich meine, das hatten wir schon lange nicht mehr in Slowenien, dass das wirklich
Ja.
mannschaftlich gesehen, Anführungsstrichen, so schlecht war. Wir haben ja schon letztes Jahr eigentlich die Slowenien viel höher gesetzt. Irgendwie ist seit letztem Jahr der Wurm drin. Und da haben sie aber Glück, dass schon letztes Jahr Nika Prijot die Saison gerettet hat. Und dieses Jahr, ja, umso mehr, muss man echt sagen. Weil stell dir mal vor, es gäbe keinen Nika Prijot. Ich glaube, da wäre die slowenische Förderung ganz schön im Argen. Und ja, man muss sich wirklich Gedanken machen, wie es da jetzt weitergeht. Aber Eva Klinitz bleibt für mich irgendwie auch eine Wundertüte, wo ich auch denke, jetzt hat sie es. Ich meine, sie wird Dritte am letzten Tag. Vielleicht ist dann auch mal der ganze Druck abgefallen. Ich weiß es nicht, was in ihrem Köpfchen manchmal vorgeht.
Ja.
Und ich habe ja auch das schon gesagt, damals in Oberstdorf wird sie Weltmeisterin auf der Normalschanze. Und ich glaube, einen Tag später oder wo dann das Team springen wird,
Geht
ist
gar
sie
nichts,
eigentlich das
ja.
Zündlein an der Waage, dass sie nicht Gold gewinnen.
Ja.
Und das ist schon, ja, ich glaube, da kann sie auf jeden Fall mental noch was aufholen. Weil, dass sie es kann, hat sie ja wieder bewiesen. Also, das war jetzt auch nicht nur Glück, dass sie Dritte geworden ist.
Natürlich nicht. Nee, nee. Das im Prinzip zwei gegensätzlich verlaufende Kurven bei ihren Wettkampftagen. Am ersten Tag war sie Siebte, hat möglicherweise noch Chancen aufs Podest, wird dann Zehnte und am Zweiten Tag springt sie noch von Platz 8 auf Platz 3 nach vorne. Also irgendwie, ja, Phänomen.
Vielleicht
Wenn
setzt
man
sie sich
es.
selber auch so oft unter Druck und dann, jetzt war halt der
Ja.
letzte Sprung, da war ja dann nichts mehr zu verlieren und auf einmal hat es geklappt. Also das gab es ja alles schon, dass auch viele nach einem Großereignis auf einmal richtig gut gesprungen sind oder wo dann der Druck raus war, wer qualifiziert sich fürs Großereignis, das war, hatten wir auch oft, auf einmal ging es bei anderen von alleine.
Definitiv, ja. Und eine Springerin, bei der das sehr, sehr ähnlich ist, ist Alexandra Lutit, die am
Ja.
ersten Tag Dritte geworden ist. Auch da wieder denkt man sich so, ah, okay, da hat sie
Jetzt
mal
hat
wieder einen
es.
Fingerzeig. Sie hat ja auch ein Springen gewonnen diese Saison und am nächsten Tag wird sie dann halt wieder, was war's, 16.
Ja,
nach
auch
einem
für mich
völlig verkorksten ersten
unerklärlich.
Durchgang.
Also,
Ja.
ich weiß auch nicht. Auch ich habe auch gedacht, wo sie gewonnen hat. Das war ja, glaube ich, auch direkt nach der Vierschanzentournee, wo eben der Daniel Schifrin gewonnen hat. Die sind ja eben Paar, wo man gedacht hat, Mensch, das hat irgendwie jetzt alles gelockert. Und selbst dann ging ja nach dem Weltcupsieg wieder nicht viel. Also, WM
Ja.
hat sie sich gut geschlagen, also sehr gut. Aber ja, sie hat eigentlich auch noch mal viel mehr Potenzial. Weiß auch nicht, was da manchmal nicht so richtig hinhaut. Und das ist eben, das macht eben dann die besten drei oder sag ich mal, die immer Top 6 sind, aus, dass die halt einen sehr, sehr stabilen Sprungstil haben. Also, dass die auch mal, wenn die einen Fehler haben, trotzdem eben noch vorne reinspringen. Und das trennt so ein bisschen dann, man muss so sagen, wie die Spreu vom Weizen, dass eben die jetzt vielleicht nicht ganz vorne mit dabei sind, wo man Ausreißer nach oben haben, aber das Sprungsystem ist nicht stabil. Und die Besten, die haben einfach so ein konstantes Sprungsystem, da kann passieren, was möchte. Und ja, deswegen sind auch die vorne, die eben immer vorne sind.
Und dazu zählt natürlich auch Erin Maria Kvandal für uns ja sicherlich unter den Top 3 zu zählen, was das Flugsystem insgesamt angeht. Sie ist an beiden Tagen mit jeweils 1,1 Punkten Rückstand aufs Podium Vierte geworden. Auch das sicherlich ein Zufall, der nicht alle Tage eintritt. Da muss man allerdings sagen, anders als jetzt juritepisch bei den Slowinnen, bei Nika Prirz, ist Christian Meyer ja sehr verkürzungsfreudig, wenn man das so formulieren möchte. Aber an beiden Tagen war genau das der Knackpunkt, dass es sich nicht mehr fürs Podium ausgegangen ist. Ist da vielleicht ein bisschen weniger Risiko, manchmal mehr, wenn das formulierungstechnisch Sinn ergibt?
Ja, aber ich glaube, sie hat ja auch eine ganz andere Vorgeschichte als jetzt eine Nika Prioz mit ihrer Knieverletzung und dass sie da einfach auf Nummer sicher gehen wollen, kann ich auch verstehen. Habe ich ja auch schon ein paar Mal erwähnt, dass ich das auch irgendwo bewundere, dass der Trainer das so durchzieht und der Verband dann natürlich das irgendwo mitträgt. Und ich denke, wenn man das mal jetzt vielleicht mal wirklich sich den Spaß machen würde, alle Weltcup-Springen zusammenrechnet, wo sie vielleicht runtergegangen ist und nicht die Punkte erhalten hat, was wäre wenn gewesen? Ich glaube, dann wäre sie nämlich unter Top 3. Weil ja auch
Ja,
die Kata dann eben
eindeutig.
irgendwo diese Formkurve nach unten gezeigt hat. Und ich glaube, wenn sie jetzt noch ein, zwei Sprünge mehr gehabt hätten, hätte sie vielleicht auch noch Platz 3 geschafft. Und ja, also da sieht man auch die Erin Maria Kvandal, was für Potenzial noch dahinter steckt, wenn sie irgendwann die Sicherheit in die Landung einbekommen und sie sich wirklich wieder traut, beizuspringen und man einfach auch mal riskiert, dass sie vielleicht weiterspringt. Aber man sieht ja, 128,5 Meter ist dann schon auf der Schanze sehr weit. Ja. Es kommt dann vielleicht noch mit dem Wind zu, kommt es vielleicht sozusagen gar nicht runter und dann verletzt sie sich vielleicht wieder oder das macht dann im Kopf sowas mit ihr, dass sie sich gar nicht mehr traut, weit zu springen, also dass sie wieder mit angezogener Handbremse springt und dann werden sie sich auch sagen, dann gehe ich lieber zwei Lugen runter und sie kann frei aufspringen.
Absolut. Und dann fehlen uns als letztes großes Team quasi noch die Österreicherinnen. Zwar kein Podium an diesem Wochenende, aber sie sind zumindest mannschaftlich sehr, sehr konstant und sehr, sehr stabil gewesen. Also das ist so ein bisschen vielleicht der Gegenentwurf zu Klinitz und Luthit, bei denen die Schwankungen sehr, sehr groß sind. Bei den Österreicherinnen weißt du eigentlich vorher ziemlich genau, was du bekommst.
Ja, die sind eigentlich immer das gesprungen, was man erwartet hat. Ich meine, Jacqueline Seifertsberger wirklich eine herausragende Saison gesprungen. Ich weiß jetzt gar nicht, was ihr bestes Gesamtweltcup-Ergebnis mal war, aber ich glaube, das ist jetzt schon nah dran, würde ich behaupten. Und sie war ja fast immer unter den Top 6 zu finden. Also jetzt, gerade am letzten Wettkampftag war es mal nicht so. Da war sie, glaube ich, Zehnte.
Genau, ja.
Aber immer noch sehr, sehr gut. Ich glaube, die Saison hat sie vielleicht, wenn das jemand sie vorher gefragt hätte, glaube ich, nicht so erwartet, dass sie wirklich da so mithalten kann, so mit vorne mitspringen kann, was ist sie denn insgesamt geworden? Ja, Fünfte. Genau, also bin mal gespannt, ob sie noch ein Jahr jetzt dranhängt wegen Olympische Spiele. Aber ich denke, dann ist irgendwann bei ihr dann auch Schluss. Also ich denke mal, spätestens dann nach den Olympischen Spielen wird
Der
sie
wird
jetzt vielleicht auch die sozusagen hier an den Nagel hängen, könnte ich mir vorstellen. Man weiß es nie, aber Ich denke mal, die Saison wird auf jeden Fall nochmal sehr dazu beigetragen haben, dass sie weitermacht.
Da rechne ich auch ganz fest mit, ja. Also ihre, also von der Platzierung her, ihre drittbeste Saison, wenn man so will. Sie war zweimal Vierte im Gesamtweltcup, aber also da würde ich schon sagen, dass die Saison auch gerade noch mal mit den mehr Springen da mal mindestens gleichwertig, wenn nicht sogar noch höher einzuschätzen ist von der
Ja, und bei der WM auch
Konstanz. Ja.
einige Medaillen mit nach Hause genommen. Und weil du sagst, Österreich, so richtig überzeugt haben sie mich dies Jahr nicht. Aber man sieht eben, dass sie dann im Team doch sehr, sehr viele gute Ergebnisse hatten, weil sie eben in der Nationenwertung Platz 3 belegen. Also das spricht ja auch für sich.
Die hätten sich sicherlich im Verlaufe der regulären Weltcup-Saison mal ein klassisches Teamspringen gewünscht. Da hätten sie noch mal ein paar Punkte geholt, ja.
Ja, weil zu
Definitiv.
Platz 2 fehlt ja nicht viel an sich.
Ja.
Und auch, was wäre, wenn? Ja, gut, Skifliegen ist ja auch noch, es sind ja noch 2 Weltcups ausgefallen. Ja, das sind ja immer so ein bisschen die Gedankenspiele. Auch bei der Nika Preert, sagen wir mal, das Skifliegen hätte stattgefunden, dann hätte sie jetzt den Rekord von Sarah Takanashi in der Tasche. Höchstwahrscheinlich.
Definitiv, ja. Absolut, ja. Und noch dazu kommen ja auch bei den Österreicherinnen zumindest sehr, sehr gute Mixteam-Ergebnisse im Laufe der Saison. Das war jetzt bei Slowenien ja nur bedingt der Fall. Und Mixteam ist auch ein gutes Stichwort. Da hat uns der Lugi zugefragt, ob wir zum Saisonabschluss der Frauen uns nochmal ein Mixteam gewünscht hätten, vielleicht sogar anstelle des Superteams bei den Männern. Mixteam in Lahti wäre vielleicht sogar mit der aktuellen Konstellation ganz interessant geworden.
So lustig, ich hatte vorhin den Gedanken, weil wir uns unterhalten haben, was wäre ein würdiger Abgang gewesen. Hatte ich auch kurz Mixteam am Sonntag wenigstens, aber dann habe ich auch gedacht, ja, dann wären trotzdem 2 vom Team oder 4 vom Team auch, die einfach nur zugeguckt hätten. Ist vielleicht auch nicht der schönste Abgang dann für so einen Saisonabschluss, muss ich sagen. Also dann vielleicht lieber ein Teamspringen nochmal, das macht auch nochmal die Nationenwertung spannend. Ja, dann vielleicht lieber nochmal ein Teamspringen und ein Einzel, wie sie es ja bei den Männern auch machen. Mixteam hatte ich auch kurz im Kopf, man hätte ja auch alles 3 machen können. Wenn schon alle vor Ort sind, das wäre doch nochmal schön gewesen.
Ja, aber
Und
das
hätte auch die
Schöne ist,
Nationenwertung wirklich nochmal spannend gemacht.
Für alle Fans des Mixteam-Springens, Sandro Pertile hat schon angekündigt, dass in nächster Saison wohl noch mehr als 3 im Saisonverlauf stattfinden sollen, also auch abseits von Olympia. Also da, wenn das tatsächlich so kommt, ist das, glaube ich, was, auf das man sich da freuen darf.
Ja, ich glaube, sie suchen ja auch, also das hat jetzt sein Für und sein Wider, was eher schnelllebiger ist. Ein Mixteam ist ja dann doch eher, was man gut auch ins Fernsehformat reinbekommt.
So wie auch das Superteam bei den Männern, weil da muss ich echt sagen, das war jetzt zum ersten, da habe ich jetzt zum ersten Mal so richtig die Magie dieses Wettkampfs verstanden. Ich fand das sehr, 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 sehr kurz, weil ich vielleicht auch, weil die Schanze auch ihren Teil dazu beigetragen hat. Aber ich glaube, wenn wir uns vorher unterhalten hätten, hätten wir sicherlich nicht dieses Ergebnis getippt, was dann schlussendlich dabei herausgekommen ist. Und schon gar nicht mal, dass die beiden Slowenen, Lovro Kos und Angela Nischik, das Ding gewinnen. Oder vielleicht sogar noch ihr Trainer, weil der hat ja auch seine Finger im Spiel gehabt, der liebe Robert Rigotta, mit seiner Anlaufverkürzung für Lanišek bei dessen letzten Sprung. Hat man schön gesehen, als er das gemacht hat. Da haben ihm, glaube ich, seine Trainerkollegen doch den einen oder anderen Spruch reingedrückt. Aber wenn man sich das Ergebnis anguckt, der Mann hat recht gehabt, denn so knapp wie es war gegen die Österreicher, waren diese 5 Punkte, die es schlussendlich waren, für diese Anlaufverkürzung. Der Schlüssel zum Erfolg, wenn man das so formulieren möchte.
Es war halt gut gepokert, sage ich mal. Ich glaube, es war
Ja.
genau das, was er springen musste, ist er gesprungen. Und dann gab es eben die Bonuspunkte. Und sie sind sehr konstant gesprungen, wenn ich jetzt die Weiten nochmal sehe.
Ja.
Klar, Österreich ist auch sehr konstant gesprungen, muss man auch sagen. Ja, das war halt dieses, ja, das ist eben wirklich diese Anlaufverkürzung gewesen, muss man echt sagen. Und dass Stefan Kraft vielleicht auch nicht mehr im dritten Sprung das gezeigt hat, was er vielleicht die 2 Sprünge davor gezeigt hat. Also es war super knapp, super eng. So ein bisschen mag ich das Superteam ja mittlerweile auch, aber es darf eben nicht zu oft sein, weil ich immer sage, es bleiben dann zu viele Athleten auf der Strecke liegen. Und ja, aber so ist es schon gut anzugucken und macht auf jeden Fall Spaß. Aber wie gesagt, es darf nicht zu oft passieren. Man hat sich ja, glaube ich, auch erhofft, dass da eher die kleineren Nationen dann Vorteil haben, aber ich glaube, das wird dann noch schwieriger für die kleineren Nationen.
Ja, das war auch von Beginn an mein größtes Gegenargument dafür, dass man den kleinen Nationen da irgendwie was Gutes tun möchte. Ja, sie holen im Schnitt mehr Punkte, aber halt auch, weil es für die Top 12 Punkte gibt und nicht mehr nur für die Top 8. Ist dann auch so ein bisschen zurechtgeschustert, aber die starken Nationen bleiben die starken Nationen, ob sie jetzt 2 oder 4 Springer schicken. Aber zumindest eine große Überraschung gab es ja auf dem Podium. Die Japaner, Renny Kaido und Ryoyo Kobayashi auf Platz 3, auch in Reichweite zu den Top 2. Also auf die hätte ich vor dem Wettkampf ehrlicherweise auch nicht getippt, aber da muss man auch sagen, die haben sich das richtig verdient mit ihrer Leistung.
Ja, man muss aber auch sagen, der Ryoyo Kobayashi ist ja sensationell gesprungen an dem Tag. Also was er im Einzel noch gar nicht so geschafft hat, ist ja an dem Tag voll aufgegangen. Und ich glaube, wenn er so im Einzel gesprungen wäre, dann wäre er zumindest mal Zweiter geworden. Ich glaube, der Kobayashi braucht so ein bisschen die Sprünge auf den Schanzen, habe ich mittlerweile das Gefühl. Er hat sich da immer mehr dann mit der Schanze vertraut gemacht, weil es wurde ja immer besser. Und ich glaube, das war auch der Schlüssel zu, für Platz 3. Klar, der Renika Ido hat auch natürlich seinen Beitrag dazu geleistet, aber der Rio hat schon ganz schön viel rausgeholt, Vorsprung. Also wenn man auch die Punktzahl sieht, ich glaube, der hat an dem Tag gewonnen mit der Punktzahl.
Ja,
Sogar mit Abstand.
gibt bestimmt schlaue Menschen, die das ausgerechnet haben, aber da könntest du mit Recht haben mit
Ja, wenn ich auch
der
sehe, hat er
These.
431,4 insgesamt und der Ante Lanisek hat 421, dann passt das ja.
Ja, definitiv. Und ein Faktor natürlich war auch, dass gerade sein letzter Sprung stilistisch ein absoluter Genuss war. Da würde ich gerne nochmal ein Wörtchen mit Kampfrichter C wechseln, was ihn denn veranlasst hat, die Frechheit zu besitzen, da noch einen halben Punkt abzuziehen, dass er da nur viermal und nicht fünfmal die Note 20 bekommen hat. Also das ein Skandal, der nächste Skandal im Skispringen, ja.
Ja, aber es ist ja so oft gewesen. Ich muss auch sagen, der dänische Fenix, wie oft der Saupo-Sprünge gezeigt hat oder auch ein Jan Hörl oder es gab so viele, die weit gesprungen sind. Es wurde so selten die 20 gezogen. Auch selbst, glaube ich, bei der WM auf der Normalschanze, wo sollen sie denn noch hinspringen? Wie sauber sollen sie denn in dem weiten Bereich noch den Telemark machen? Und ich habe manchmal das Gefühl, die wollen sich das immer so auf Krampf für Planitzer aufheben, aber ich meine, da ist es ja dann auch erledigt. Also
Ja.
da brauche ich es dann auch nicht mehr zücken. Und gerade wenn so ein Sprung mal war, und das hat man ja öfters schon gesehen, hat sich ja auch zu Recht der Werner Schuster öfters mal ein bisschen aufgeregt. Warum, dafür ist doch die 20 da. Das soll doch jetzt nicht was sein, dass man das nur, keine Ahnung, alle 5 Jahre mal gibt. Dafür ist sie ja nun mal
Definitiv.
da, die 20. Und wenn das einer so sauber setzt und so gut gesprungen ist, und selbst wenn das jeden Wettkampf passiert, wenn das jedes Mal gut ist, das soll ja jetzt keine Mangelware sein, die 20.
Wir sprechen ja schließlich auch von den weltbesten Skispringern, dann kann man sie ja entsprechend auch benoten, wenn sie entsprechende Leistungen abliefern. Also da bin ich vollkommen bei dir. Und wenig überraschend kam deswegen auch die Frage, wann war das jetzt das letzte Mal, dass viermal die Note 20 gegeben wurde? Ich kann es jetzt nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, aber genauso wie du, Uli, bin ich da auf den Planitzer-Zug aufgestiegen und habe nachgeschaut, weil ich mich daran erinnern konnte, dass ich das sogar live gesehen habe. Und das Letzte, was ich jetzt finden konnte, war am 2. April 2023, also vor 2 Jahren, Angela Niszek für seinen Flug auf 239,5 Meter und Stefan Kraft für seinen auf 238,5 Meter. Also da haben es zumindest die zwei richtigen erwischt, würde ich mal behaupten.
Ich glaube, letztes Jahr noch der Hubert Daniel, der war das Hubert Daniel, der im Planitzer alles gewonnen hatte. Überraschend, der da
Ja,
auch so ein Comeback gefeiert hatte.
aber der hat, glaube ich, maximal dreimal die Note 20 bekommen. Ja.
Ich glaube, dieses Jahr war der Domen Prez, glaube ich, mal nah dran, aber kann auch sein, dass ich mich jetzt täusche.
Er hat
Ja,
auf jeden
und
Fall 20er gehabt,
bei der
ja.
WM haben sie auch mal die 20 gezückt.
Na, wie
Aber
großzügig,
trotzdem, auch
ja.
wenn ich sehe, wie der Andreas Wellinger, wenn er jetzt in Form ist, den Telemark setzt, also der setzt für mich am besten den Telemark.
Ja.
Hat er eine Technik irgendwie für sich gefunden, trotz den kurzen Stab, und kriegt auch so selten mal die 20 oder mal eine 19,5 oder eine 19. Und beim Flug kann ich beim Andy Wellinger jetzt auch nicht viel abziehen oder auch beim Daniel Schopenik.
Ja, leidiges Thema. Vielleicht sind Sie ja jetzt nochmal generös am letzten Wochenende. Ich bin gespannt. Wir werden das auf jeden Fall beobachten. Genauso wie wir den vierten Platz des DSV-Teams beobachtet haben. Da fehlten 40,4 Punkte auf die Japaner. Ist natürlich schon einiges, was sich da angesammelt hat. Es war jetzt kein schlechter Wettkampf von Ihnen, aber man muss sagen, für ein Podium war das dann zu wenig, wenn du in 5 von 6 Sprüngen jeweils Vierter wirst.
Ich sag mal so, wie auch Österreich, Slowenien und die Japaner sich da verkauft haben, war es, glaube ich, eh schwer. Aber mit so einem Abstand dann doch auf Platz 3, das war, glaube ich, bitter. Gar nicht vielleicht unbedingt so der vierte Platz. Nach dem Einzel hätte ich sie auch eher auf Platz 1 oder 2 getippt. Also Japan auch überhaupt nicht unter die besten 3. Also nicht mal annähernd, muss ich ehrlich sagen. Und selbst Slowenien, weil irgendwie Slowenien im Einzelnen, außer natürlich der Angel Lanišek, eigentlich keiner überzeugt hat so richtig, wenn man da sieht, wie sie zur Raw Air gesprungen sind. Ja, aber irgendwie sich mit der Schanze vertraut gemacht, nochmal getüftelt. Und manchmal sind es ja dann die Kleinigkeiten, die nur passen müssen beim Absprung. Und die haben eben beim Philipp und beim Andreas eben irgendwie nicht gepasst. Und das haben sie, glaube ich, auch selber so gesagt. Irgendwie war da ein bisschen die Luft raus. Und eigentlich war ja der Philipp jetzt schon, finde ich, sehr konstant, sehr stabil, aber da hat er es irgendwie nicht hinbekommen an dem Tag.
Sei ihm aber auch verziehen, ist eine
Ja, aber
Lernkurve,
jetzt
wenn
auch
jemand.
nicht. Also,
Ja.
sind halt, wo sind sie denn im Team, die Deutschen insgesamt Nationenwertung? Naja, gut, die Norweger, die punkten jetzt nicht mehr groß. Ja, da ist auch,
Ja.
denke ich mal, alles gesagt. Ich glaube aber auch, dass die Slowenen nicht mehr an den Norwegern vorbeikommen. Da gut, mit dem Teamspringen, wenn sie nochmal gewinnen, naja, könnte knapp werden.
Ja. Ja, so ganz ist es noch nicht ausgestanden, aber ja, auch das werden wir natürlich für und mit euch beobachten. Ansonsten finde ich, ist jetzt nicht so wahnsinnig viel Überraschendes passiert in dem Wettkampf. Ich fand, die Finnen haben eine sehr ordentliche Leistung gezeigt. Also Platz 6 kann sich durchaus sehen lassen. Für die Gastgeber ist natürlich dann ihr Vorteil irgendwo auch gewesen, dass es dieses Format gab und nicht ein klassisches Teamspringen, weil sonst wäre es, glaube ich, wieder schwieriger geworden. Ja, und dass die Norweger jetzt in der Besetzung in dem Wettkampf auf Platz 9 landen, kam mir jetzt auch nicht von ungefähr. Also ich glaube, müssen wir jetzt gar nicht mehr so viel zu sagen unterm Strich.
Ja, ich glaube, das kann man jetzt auch, also die Norweger ein bisschen außer Wertung nehmen, wenn man mal ehrlich ist, weil das
Ja.
sind jetzt, sage ich mal, nicht besten Athleten, egal jetzt mit dem Anzug hin oder her, selbst wenn die anderen vielleicht mit einem normalen Anzug wieder springen würden, was ja höchstwahrscheinlich auch im Laufe der Saison gemacht haben, wären die Norweger auf jeden Fall weiter vorne.
Das definitiv. Dann schauen wir auf das Einzelspringen und da gab es den ersten Saisonsieg von Angela Niszek. Er ist der 9. verschiedene Sieger in der laufenden Saison, gar nicht mal so viel. Muss man aber auch sagen, irgendwie war es überfällig, war er in den letzten Wochen auch immer mal wieder vorne dran, hat einige Podestplätze erzielt. Und da hat er dann vor allem dem Druck der Konkurrenz, den es dann im zweiten Durchgang gab, dann sehr gut standgehalten.
Ja, beim Antti Lanisek war, fand ich, der war ja schon ein paar Mal nah dran irgendwie, beziehungsweise in Einzelsprüngen. Also entweder hat den ersten Durchgang irgendwie ein bisschen verbeutelt oder dann, wenn er schon mal sehr, sehr nah dran war, im zweiten. Und jetzt hat er es endlich mal, sage ich mal, durchgebracht. Man hat ja auch schon bei der WM eigentlich gedacht, dass er weiter vorne ist, nach den Qualis und so. Und dann war es ja doch der andere Slowene. Aber wenn man mal sieht, die Slowenen, also wie die Gas gegeben haben, sage ich mal, vor allem seit der Weltmeisterschaft, also was die jetzt nochmal hingelegt haben und wie viele Einzelsieger sie dann doch in ihrem kleinen Team hatten. Also wenn man überlegt, was Slowenien jetzt so gewonnen hat, sage ich mal, auch nur in den letzten Wochen, da haben sie schon die Saison ganz schön gerockt. Also ist schon Wahnsinn. Und ja, das war auf jeden Fall Zeit, wie du schon gesagt hast. Der Rest der Slowenen an dem Tag nicht so überzeugt, umso mehr dann im Superteam. Das war auch, fand ich, bei den Slowenen jetzt sehr erstaunlich, dass die im Team immer noch mal so eine Schippe drauflegen konnten.
Ja,
Also
ja.
auch, ich muss auch sagen, in Trondheim hätte ich jetzt nicht gedacht, dass die Slowenen unbedingt jetzt Teamsieger werden. Und dann machen die das mit so einer Bravour. Ich glaube, da haben die wenigsten jetzt wirklich drauf getippt, dass sie wirklich Goldkandidat sind. Und das war schon sehr erstaunlich, muss ich sagen, jetzt dieses Jahr bei den Slowenen-Männern, was ja sonst auch nicht immer so war. Meistens haben sie
Definitiv.
ja so ihren Einzelkämpfer da vorne und dann wurde das Team mitgezogen, außer im Skifliegen. Und das war dieses Jahr, fand ich schon die Entwicklung sehr erstaunlich.
Ja, also das einzige Teamspringen, wo du sie immer auf der Rechnung haben musstest, war halt beim Saisonfinale, einfach
Genau, das meine
aufgrund
ich
der
ja. Wurde
Gegebenheiten.
immer,
Ja,
wo die Slowenen nochmal so
das
ihr,
dann.
wo sie nochmal alles
Hallo,
abgeräumt
ja.
haben. Aber davor, uns gibt es auch noch, aber das jetzt haben sie es doch mal anders bewiesen. Und gerade, wenn man jetzt mal nochmal die Weltmeisterschaft kurz heranzieht, sind ja nicht umsonst da. Nation Erster gewesen, obwohl man sagen muss, das war ja fast Familie Preetz.
Absolut, ja. Hundertprozentig. Und wenn man sich die Ergebnisse aus dem Einzel anschaut, dann hätte man ganz sicher Österreich an erster Stelle getippt, denn Stefan Kraft ist auf Platz 2 gesprungen, Manuel Fettner auf Platz 4. Entsprechend logisch auch, dass die beiden dann für das Superteam nominiert wurden und dann eben nicht die zwei Herren, die noch um die große Kristallkugel kämpfen. Der eine, ja, ich glaube, da rätselt man bis heute drüber, was da eigentlich im ersten Durchgang passiert ist, dass er nur auf Platz 30 gekommen ist und dann nur noch Schadensbegrenzung betreiben konnte, was er dann auch getan hat, denn Jan Höll mit 128,5 Metern den zweitbesten Versuch in diesem zweiten Durchgang gehabt. Aber auch Daniel Schofenig ist ja keinen Überwettkampf gesprungen, deswegen natürlich umso bitterer für Höll, dass er da 20 Punkte verloren hat in diesem Wettkampf.
Ja, ich denke mal, das wäre eigentlich Hörls Chance gewesen. Mit zwei so Sprüngen, sage ich mal, wird er Erster oder Zweiter, dann macht er nochmal 80 Punkte gut und ich hätte es ihm auch zugetraut. Aber was da passiert ist, ich fand jetzt, also ich sehe ja auch nur kurz im Fernseher die Bilder, Ich habe auch gar nicht so einen Fehler erkannt. Also war da so ein bisschen ratlos, was passiert ist. Und dann springt der Daniel Schofenig danach auch eigentlich sehr kurz. Also für ihn war ja die Tür mehr als weit offen. Und mich hat es dann wenigstens gefreut, dass der Jan Hörl wenigstens noch dann im Finale überhaupt gekommen ist, weil ich glaube, das war auch ganz knapp. Und dass er wenigstens noch, wie du sagst, Schadensbegrenzung machen konnte, auch auch für seinen Kopf, sage ich mal. Aber ja, das war schon sehr, sehr verrückt. Also da sieht man dann doch, dass dann doch mal kurz der Kopf eingeschalten war oder ich weiß nicht, was da passiert ist oder ob doch irgendwo, ich weiß nicht, ob du was gehört hattest von den beiden oder vom Trainer, ob dann vielleicht doch auch ein bisschen Wind irgendwo ungünstig war, dass es Kopf nicht getragen hat, obwohl es sehr, sehr fair war, aber ja. Und das war
Also,
ja wirklich, glaube ich, Jan Hörl sein schlechtes Saisonergebnis. Also das ist eigentlich auch so eine Krux, weil ich habe ja zu dir auch schon mal gesagt im Vorgespräch, für mich ist eigentlich Jan Hörl trotzdem der beste Springer der Saison, aber irgendwie hat er eine Saison, ich meine, der ist Vize-Weltmeister geworden, ist aber alles ein bisschen untergegangen durch den Skandal, hat, glaube ich, in jedem Wettbewerb auch dabei der WM eine Medaille mitgenommen, hätte fast die Schanzentournee gewonnen, aber irgendwie kann das so ein Springer werden, der überragend war, aber den man schnell vergisst, wenn er jetzt nicht noch irgendwo mal einen Titel gewinnt. Was ich ihn ja irgendwo gönne, aber ich denke mal im Gesamtweltcup, weil ich glaube, der Skiflieger ist er jetzt auch nicht, dass er da, der wird vielleicht vom Daniel Schofenig sein, aber er wird jetzt nicht die Punkte gut machen, weil es da zu viele gute andere Skiflieger gibt.
Ja, das ist jetzt halt das Ding. Es sind nur noch zwei Springen, die zählen, und es sind 114 Punkte, die Tschofenik Vorsprung hat. Also klar, auch beim Skifliegen kann sehr viel passieren. Und ich würde jetzt auch nicht von einem beruhigenden Polster sprechen, aber es spricht schon sehr, sehr vieles für den Kärntner.
Ja, wenn der Jan Hörl jetzt wirklich zwei so Sprünge gezeigt hätte, ich glaube, dann hätte Daniel Schofenig vielleicht nur noch 70, 60 Punkte Vorsprung gehabt und dann hätte ich es ihm zugetraut. Aber ich sage, es gibt auch zu viele gute Skiflieger. Also da ist vielleicht wieder ein Domen Preuß ganz vorne dabei, auch Andy Wellinger, wo vielleicht der Hörl dann nur Fünfter wird und dann wissen wir ja wieder selber, was du da für Punkte gut machst. Nix.
Ja.
Und das
Ja,
ist ja das,
sehr.
wo du dann nichts mehr aufholst. Das ist ja das eigentlich ein bisschen das, was ich schon ein paar Mal bemängelt habe, das Weltcup-Punktesystem.
Ja, sehr, sehr schade. Also ich hatte das Springen sogar beim ORF gesehen. Sein Interview habe ich, entweder habe ich es verpasst oder es gab es nicht. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall meinte auf jeden Fall deine ehemalige Weggefährtin Daniela Raschko stolz, dass das zumindest bei seinem ersten Sprung schon mit die schwierigsten Windverhältnisse waren. Also zumindest einen Ansatz einer Erklärung hat man da, aber an seinem Sprung habe ich jetzt ehrlicherweise auch nichts erkennen können. Das muss ich bei Tschofenik allerdings auch sagen. Das war jetzt kein Sprung, wo ich dachte, oh, damit muss er aber zwangsläufig Achter werden, weil der nicht so gut war wie die anderen.
Ich habe ja auch nur Eurosport gesehen und da war ja auch der Werner Schuster und der konnte sich ja auch nicht erklären. Der sieht ja eigentlich schon immer sehr, sehr viel, muss ich sagen, und kann ja gut erklären. Der war ja auch ein bisschen ratlos und man hat nur gesehen, der Witthölzl war auch sehr sauer. Also irgendwas hat da schon, glaube ich, bei den letzten zwei nicht gepasst, wo hätte vielleicht die Jury doch auch ein bisschen warten können. Also ich denke auch, der Jan Hörl springt so konstant, also da muss schon auch irgendwas passiert sein, dass er vielleicht in dem Sprung einfach auch mal keine Chance hatte.
Gefreut, haben sich dafür andere, zum Beispiel, eine Nation, die in dieser Saison noch gar nicht auf dem Podium, stand, nämlich die Polen. Und es ist nicht einer von den dreien von der Tankstelle, wie wir so schön zu sagen pflegen, der den Podestplatz holt, nämlich Paweł Wąsek, der selber noch nie auf einem Weltcup-Podium stand. Aber auch der kommt ja jetzt nicht aus dem Nichts. Auch der springt für seine Verhältnisse in eine extrem gute Saison, hat sich Stück für Stück ans Podium rangerobbt und ja, jetzt die Chance ergriffen, von der er vielleicht gar nicht gewusst hat, dass sie überhaupt da gewesen ist.
Ja, aber er war ja, glaube ich, schon ein paar Mal so weit, wo wir gesagt haben, ich glaube, er war schon Fünfter. Also kannst du mich gerne korrigieren. Ich habe jetzt nicht alle Ergebnisse. Ich glaube, seit Willingen hat er sich ja so ein bisschen in den Vordergrund gesprungen, seitdem sie so vielleicht noch ein bisschen eher. Aber auf jeden Fall so in dem Zeitraum Februar, wo dann so in Fahrt kam, wo es auch die Polen so ein bisschen gerettet hat, denke ich mal.
Ja,
Und
definitiv.
wo sich auch ein bisschen was im Team insgesamt wieder nach vorne bewegt hat. Und umso schöner ist, dass er sich jetzt belohnt hat mit dem dritten Platz, weil viele Chancen hat er jetzt nicht mehr gehabt. Und das ist gleich so ein bisschen Balsam für die polnische Seele und dass es doch ein bisschen was richtig gemacht wird. Und ja, kann man nur hoffen, dass sie darauf aufbauen und ja, dann nächste Saison wieder mehr solche Pavel Vasek.
Ja, er springt fast so ein bisschen die Saison von Alexander Snitschko aus der vergangenen, weil auch da war er ja derjenige, der da so ein bisschen die Kohlen aus dem Feuer geholt hat. Wenn er jetzt in Planica nochmal aufs Podium fliegt, dann hat er auch genauso viele Podestplätze wie Snitschko in der letzten Saison. Wäre wieder eine lustige Analogie. Und ich meine, Platz 15 im Gesamtweltcup für ihn genommen ist mit Abstand seine beste Saison. Also er hat sich da auf jeden Fall als einziger aus seinem Team klar und deutlich in die richtige Richtung entwickelt.
Das muss man eben auch mal werden bei der Anzahl der Springen. Und ich glaube, zum Anfang Weiß ich gar nicht. Also ist er mir jetzt nicht aufgefallen. Also war auf jeden Fall nicht vorne mit dabei. Also
Nee.
sieht man, was er für eine gute, sag ich mal, man muss jetzt mal so ein bisschen einteilen, zweite Saisonhälfte gesprungen ist und wie konstant er auch war. Also auf verschiedenen Schanzen. Also irgendwas
Ja.
ist dann aufgegangen auf einmal bei ihm und er konnte es dann eben, denke ich, auch bis Ende Saison jetzt, man kann ja schon davon sprechen, eben halten. Und deswegen hat er sich da wirklich so peu à peu in die Top 15 noch gesprungen.
Absolut, ja. Und wenn wir noch einen Blick aufs deutsche Team schauen, wir haben beim Superteam eben schon gesagt, da hat so ganz die Qualität der Sprünge aus dem Einzel haben sie im Superteam nicht übernommen, denn wenn Philipp Raimund und Andreas Wellinger das repliziert hätten, was sie im Einzel repliziert haben mit Platz 5 und 6, wäre sicherlich nach vorne noch ein bisschen mehr gegangen, aber unterm Strich, nachdem es ja so lange die große Dürre im deutschen Team gab, muss man sagen, also mannschaftlich schaut es wieder sehr, sehr vernünftig aus insgesamt.
Ja, auf jeden Fall. Ich sage ja, sie sind ja nicht umsonst Platz 2 in der Nationenwertung, weil sie eben auch einen super Start hatten. Nicht nur mit dem Pius Paschke, selbst Andy Wellinger war ja zum Anfang öfters vorne zu sehen. Und jetzt haben sie sich irgendwie mit der WM und nach der WM, ja, sind sie nochmal in Fahrt gekommen, vor allem eben mit Philipp Raimund und Andy Wellinger. Ja, und da muss man eben eine große Saisonanalyse machen, woran es jetzt insgesamt aber liegt und lag, dass man auch im COC zum Beispiel nicht vorne mit dabei war. Und dass einfach die Tür war eigentlich dieses Jahr so weit offen für Nachwuchsspringer oder zumindest aus der zweiten Reihe und keiner
Ja.
konnte sie so richtig nutzen. Ich meine, wenn man jetzt sieht, der Markus Eisenbichler hört auf, der hat ja jetzt auch ein Springen im COC, Zakopane gewonnen und ich glaube einmal Zweiter. Ich weiß gar nicht, ob er da noch eine Quote sogar rausgesprungen ist.
Hat er ja.
Also was das macht, also ich denke mal, das hätte einfach ein bisschen eher passieren müssen bei ihm. Und da müssen sie jetzt halt gezielt gucken, weil ich sage mal, die jetzt vorne sind, sind eben auch nicht mehr die Jüngsten. Ne? Also Deutschland hat jetzt auch nicht mehr so die Hülle und Fülle. Also irgendwie haben sie jetzt auch keinen so richtig rangezogen. Und ich bin mal gespannt nach den Olympischen Spielen, wer da eventuell auch noch aufhört, weil einen haben sie ja jetzt schon abgegeben, sage ich mal. Für mich auch ein bisschen überraschend mit dem Laie Stefan.
Genau, der ist 25. geworden in seinem dann letzten Weltcup-Springen, weil er wird in Planitza nicht mehr mit am Start sein, hat seinen Abschiedssprung quasi schon gegeben. Das ist natürlich dann auch jemand, der quasi noch einen halben, vielleicht sogar einen ganzen Platz eröffnet, wie du sagst, für jemanden aus der zweiten Reihe. Ja, was sagen wir unterm Strich zu seiner Entscheidung und aber auch zu seiner Laufbahn? Was sind deine Gedanken zu ihm?
Eigentlich ist es immer so einer im stillen Hintergrund, aber ich habe dann mal, wo er jetzt aufgehört hat, nochmal seine Erfolge gelesen, wenn man merkt, was er dann doch alles gewonnen hat. Ist halt so ein sehr ruhiger, sympathischer, habe ich ihn kennengelernt. Ich glaube auch, er denkt viel nach, glaube ich schon, aber hat auch, ich glaube, Silber-Team geholt bei Olympischen Spielen. War ja sogar mal Dritter Gesamtwertung für Schanztournee. Also
Ja.
das habe ich auch ein bisschen vergessen, aber mir fiel es dann wieder ein, wo ich es gelesen habe. Also war auf jeden Fall ein ganz großer, hat ja auch in Willingen damals sogar das Willingen Five gewonnen mit seinem Heimsieg. Ich glaube, das hat er selber gesagt, das war, glaube ich, einer so mit seiner schönsten Momente. Und ich glaube, er hat auch länger gebraucht, ehe er sich überhaupt im Weltcup-Team festgebissen hat. Und ich glaube, was beim Stefan Laie wirklich eben schade war, die Verletzung, die dann kam. Ich glaube, sonst wäre er nochmal ganz anders, nochmal weiter vorne gewesen, auch über die Jahre hinweg. Aber ich glaube, das hat ihn auch einfach nochmal ein Jahr gekostet und dass er es überhaupt dann nochmal so zurückgeschafft hat. Ich hätte schon gedacht, dass er jetzt vielleicht die Olympischen Spiele nochmal mitnimmt, weil ja eben auch der Druck von unten gerade nicht so hoch ist, wo ich gesagt hätte, vielleicht probiert er es nochmal, weil das deutsche Team hat sich ja mehr oder weniger ein bisschen selbst aufgestellt und ich denke, er wäre auch in der Nationalmannschaft geblieben. Deswegen habe ich gedacht, er macht vielleicht noch ein Jahr, vielleicht, wir kennen ja auch nicht alle Hintergründe, vielleicht sagt er auch körperlich, er wird es nicht mehr so schaffen, so trainieren zu können. Vielleicht auch private Sachen, weil ich meine, man wird ja nicht jünger und man muss ja irgendwo sein Standbein nach dem Skispringen auch noch aufbauen.
Ja, also er ist jetzt 33 Jahre jung, schrägstrich alt, je nachdem, welches Vokabel man da benutzen möchte. Es war nicht kein ungewöhnliches Alter. Und wie du sagst, dieser Kreuzbandriss, den er sich dazugezogen hat, ironischerweise auch im letzten Springen vor der Corona-Pandemie, also hätte es das nicht gegeben, wäre er fit geblieben. Da hätte man sicherlich nochmal ja, sehen können, wohin sich seine Karriere entwickelt, weil da war er wirklich am Peak, kann man sagen.
Ja, das ist jetzt Weltklasse
Das
gesprungen, also.
sehr bedauerlich, ja. Aber nichtsdestotrotz, wenn man sich überlegt, dass er im Prinzip ein Jahr bevor er überhaupt seinen Durchbruch geschafft hatte im Weltcup, schon kurz davor war, aufzuhören, dann muss man wirklich sagen, hat er sehr, sehr viel rausgeholt. Also Silber und Bronze im Team bei der Skiflug-WM, Mannschaftsweltmeister 2019 in Seefeld, dazu noch Silber und Bronze bei Olympischen Spielen im Team. Das ist eine amtliche Karriere, die er da hinter sich hat.
Ja, und da sieht man, wie wichtig er auch fürs Team war, weil er, glaube ich, gerade in den Teamspringen immer, auf den konnte man sich fast immer verlassen. Also damals eben in Lahti, was wir ja letztens mal hatten. Ja, aber sonst war er doch eine Konstante, ja, für sich. Und ich denke, er war auch ein guter Teamplayer, würde ich jetzt mal so einschätzen. Ich glaube, den hatte man gerne im Team. Ich glaube, mit ihm konnte man gut zusammenarbeiten, würde ich jetzt mal denken, dass die Trainer das so bestätigen würden. Und ja, auf jeden Fall schade, dass da auch irgendwo so ein Typ verloren geht, sage ich mal. Aber das, was du jetzt sagst, das ist ja gerade in der deutschen Mannschaft. Fast alle, die jetzt dort mitspringen, haben ja wirklich lange gebraucht, um überhaupt im Weltcup mal wirklich reinzukommen, aber haben es dann bis nach ganz oben geschafft. Außer jetzt vielleicht der Andi Wellinger, der von Anfang an das irgendwie geschafft hat, nur mit dem Knick dazwischen. Aber alle anderen waren schon kurz davor aufzuhören und dann haben sie es geschafft. Also das ist, da sieht man mal, man muss doch auch ein bisschen Erfahrung sammeln, ein bisschen älter werden im Skispringen mittlerweile.
Die sind alle die Rufsche Erfolgstreppe nach oben gegangen. Liebe Grüße an dich, Tobi. Das Vokabular muss auf jeden Fall noch runtergebracht werden hier. Ja, sehr, sehr spannend. Also, ich wurde die Tage auch schon gefragt: Mensch, wenn Lai jetzt zurücktritt, wie schaut es denn dann eigentlich aus? Wer rückt denn danach? Ich musste dann ehrlich antworten: Ich weiß es aktuell nicht, weil, wie du sagst, aus dem COC gibt es auch nicht den ganz großen Druck. Und das ist ein großer Unterschied im Vergleich zum Frauenskispringen. Da haben die Deutschen alle Nationenwertungen gewonnen, also Weltcup, Interkontinentalcup und Alpencup. Und bei den Männern ist man da weit entfernt von, in den unteren Klassen sogar noch mehr als im Weltcup. Und das sind einige Hausaufgaben, die man da hat im DSV.
Ja, auch für die Olympischen Spiele dann auch als Team, ne? Also klar, man hat jetzt einen Andi Wellinger, Pius Paschke, ich denke auch, dass er noch weitermachen wird, aber ich denke, also gerade nach den Olympischen Spielen kann ich mir schon vorstellen, dass der ein oder andere dann noch aufhört. Und die sind jetzt mittlerweile fast alle über 30 oder an die 30 und ja, teilweise schon Familie, wo sie dann auch sagen werden, jetzt ist Zeit. Vielleicht überlegt sich sogar noch der ein oder andere nach der Saison. Was ich jetzt nicht hoffe, und da wird es schon schwierig zu werden, fünf gute dann mitzubringen. Ich meine, manchmal geht der Knopf im Sommer auf. Der Philipp hat es ja jetzt dann doch geschafft, weil der hat ja auch wirklich eine schwierige Saison gehabt, hat es dann aber ab der Vierschanztournee irgendwie verstanden, wenn man es mal so sagen darf. Macht ja keiner mit Absicht, aber ich glaube, da hat er sich auch gerettet, dass er überhaupt im Team bleibt.
Ja, absolut, ja. Es wird sehr, sehr spannend zu beobachten sein. Also ich glaube, dass international werden wir dann einen sehr, sehr großen Umbruch erleben, weil es eben sehr, sehr viele Ü30 Springer in der Weltklasse gibt. Noch dazu wird es dann natürlich auch spannend zu sehen sein, wie das Superteam dann in Milan Cortina laufen wird, was ja dann das klassische Teamspringen ersetzt, ist vielleicht für manche Nationen
Ein
sogar eine gute
Vorteil.
Nachricht. Ja.
Ja.
So sehr wird das bedauern, weil wir sind ja Hardcore-Ultras des klassischen Teamsprings, aber gut, brauchen wir jetzt nicht weiter
Ja, weil du
auszuweiten.
damit die Nationenförderung halt sehr, sehr eindämmst, weil dann viele Nationen sagen, ich brauche ja nur noch zwei gute Springer. Ich brauche ja nicht mehr vier. Also wenn ich zwei gute Springer brauche, dann sage ich, dann fördere ich vielleicht noch drei, dass ich wieder so einen Ersatzspringer habe. Aber ich brauche ja nicht mehr die Masse, Anzahl, also die Anzahl an Springer. Auch dadurch, dass ja fast nur fünf starten dürfen im Weltcup, brauche ich ja nicht mehr diese Masse an Skispringer. Mixteam zwei gute, Superteam zwei gute und das wird, glaube ich, für viele, viele hart werden, auch gerade die auf dem Sprung sind im Weltcup, weil so ein Teamspringen, habe ich ja schon oft gesagt, kann auch mal eine Saison retten mit einer Medaille und kann aber dann viel bewirken für die nächste Saison. Es hängen ja auch Kaderplätze und alles dran und wenn du dann die Chance nicht mehr hast, weil das musst du erstmal schaffen, ins Superteam zu kommen und dann noch eine Medaille zu gewinnen, das ist natürlich wesentlich leichter, wenn du das klassische Teamspringen hast.
Definitiv, ja, das haben wir ja damals, als das bekannt wurde, haben wir garantiert, haben wir zwei das auch besprochen, seinerzeit schon kritisiert. Gut, dann lassen wir es auf jeden Fall dabei. Wenn du sonst nichts mehr zum sportlichen Geschehen hast, weil ich glaube, im Großen und Ganzen haben wir die wesentlichen Themen abgearbeitet, können wir zum Adler der Woche kommen. Es war einigermaßen dünn, so von der Namensauswahl her, weil es jetzt auch nicht so viele gab, die sich da aufgedrängt haben. Wir haben zumindest einen Vorschlag bekommen bei den Männern, den ich dir ganz gerne unterbreiten möchte, und zwar vom Dadde, der ja eigentlich immer Vorschläge macht. Der hat uns vorgeschlagen, dass wir Thomas Kuisma aus Finnland nominieren. Der junge Mann ist 20 Jahre alt und hat am Samstag im Einzel seinen ersten Weltcup-Punkt geholt.
Stimme ich auf jeden Fall zu. Also auf jeden Fall, also die Finnen, hast du ja schon gesagt, haben sich ja eh ganz achtlich geschlagen, wenn man sieht, wie es überhaupt um den finnischen Skiverband steht. Sehr, sehr gerne.
Ja, und nach dem, was sie am Samstag da abgezogen haben und vor allem, wie viele Leute sie ins Stadion gelockt haben, wurden die Forderungen natürlich sehr, sehr laut, dass Janne Ahonen und Toni Nieminen jetzt ein Comeback starten. Fand ich ganz cool zu sehen, vor allem teilweise noch die Ausrüstung, mit der die gesprungen sind. Also das hat wirklich so Kindheitserinnerungen für mich gehabt, aber
Ja, ich will
ja.
jetzt ja auch keine Werbung für Eurosport machen, aber da war auch der Werner Schuster, der konnte gar nicht glauben, wo er die zwei gesehen hat. Also gerade noch Toni, weil der ist ja nochmal einen Tick älter als der Jana Auen. Ich meine, Jana Auen ist ja ein bisschen bekannt dafür, aber das war schon, ja, man verlernt, ja, was sagt das, Skispringen verlernt man nicht.
Tja,
Wenn man
Uli,
dann noch
wann
ein
sehen
bisschen
wir.
seine Ausrüstung springen darf, die man vielleicht gewohnt ist.
Ja, wann wagst du dich dann nochmal die Schanze runter? Das würde ich gerne sehen.
Ich habe alles damals weggegeben.
Oh, hast dich direkt in Sicherheit gebracht, ja, okay.
Ja.
Na gut.
Die Gefahr ist bei mir auch nicht so groß, weil es ja dann doch nur die Schanze in Einburg gibt. Und wenn, würde ich das eher auf einer 60-Meter-Schanze probieren, anstatt auf einer 30-Meter-Schanze. Und da ist
Na
die Gefahr sehr
gut,
gering.
dann. Aber wenn ich mich mal wieder trauen sollte, dann frage ich dich trotzdem um Ratschläge, wenn das erlaubt ist. Ja.
Ja, das auf jeden Fall.
Ich habe es gerade nachgeguckt, der Toni Nieminen ist 49, er wird 50 dieses Jahr und Janne Ahon ist zurzeit 47 und wird dann entsprechend 48. Also so weit sind die gar nicht auseinander,
Ja gut,
altersmäßig.
dann ich habe ja auch nur, ich habe jetzt dann nicht nachgeguckt, ich meine, der Kasai springt auch noch, also von daher sind die ja noch Jungspunde.
Ja. Ja, genauso wie unsere Adlerin der Woche, da gab es keine Vorschläge von uns und auch da fand ich, also so viel haben sich jetzt nicht aufgedrängt und vor allem haben wir sehr, sehr viele schon ausgezeichnet im Laufe der Saison, wie zum Beispiel Liu Qi aus China und Anna Twardosch, die beide ihre Nationen zum ersten Mal bei einem Weltcup-Finale repräsentiert haben. Also eine Polin und eine Chinesin gab es noch nicht beim Weltcup-Finale, aber da habe ich dann gesagt, okay, so. Ja, wie gesagt, wir hatten sie schon, deswegen habe ich mich dann schlussendlich entschieden für Heta Hirvonen, ebenfalls aus Finnland. Die hat zwar keine Weltcup-Punkte geholt als 31. Beim Weltcup-Finale, aber A ist sie erst 16 Jahre jung und B ist sie eigentlich nordische Kombiniererin. Und da den Rest des finnischen Nachwuchses hinter sich zu lassen, fand ich dann belohnenswert. Deswegen kriegt sie da die Auszeichnung bei den Frauen. Und dann bleibt uns nur noch eine Station nach diesem langen, aufreibenden Winter. Planitza Skifliegen bei nicht ganz frühlingshaften Temperaturen, also es wird nicht ganz so warm, aber hoffentlich nochmal ein schöner Saisonabschluss mit hoffentlich sehr, sehr vielen weiten Flügen. Es wurde mal wieder ein Weltrekord versprochen, liebe Uli. Glaubst du daran oder ist das sowieso nur PR-Gefasel von den Slowenen?
Ich glaube es fast nicht, weil die Schanze, die wurde ja doch öfters umgebaut. Und also wenn ich letztes Jahr gesehen habe, kann ich mir gar nicht vorstellen, dass da ein neuer Schanzen, also Weltrekord gesprungen werden soll. Weil ich glaube, letztes Jahr hat die Schanze gar nicht hergegeben, weil wo hätten die noch hinspringen sollen? Also.
Ja. Sie haben wohl mehr Schnee als letztes Jahr, was mich einigermaßen verwundert, aber irgendwie, also selbst wenn es einen Springer gäbe, der die Form hätte, es wird irgendwas geben, das das verhindert. Ich formuliere es mal so.
Ja, und das ist ja immer schwierig, wenn so spät die Saison ist mit Winden. Und ich meine, es ist schon mal gut, dass es nicht so warm wird. Aber ja, die Zeit ist ja dann doch irgendwo begrenzt. Und ja, also ich finde eh, die Saison für mich ist fast jetzt ein Tick zu lang. Aber freue mich trotzdem nächste Woche auf Planitzer. Oder jetzt ist ja gleich Skifliegen, freue ich mich auf jeden Fall sehr, sehr. Das gucke ich immer sehr, sehr gerne. Und da passiert, also letztes Jahr war es ja ein Highlight mit Huber. Das hat ja auch keiner gedacht.
Definitiv, ja. Und wir drücken sehr die Daumen, dass Domen Preot sich in besserer Form präsentiert als jetzt in Lahti, weil sonst wird es sowieso sehr, sehr schwierig für ihn da.
Wird er schon.
Wird er schon, wird er schon. Es ist schließlich Planitza,
Genau.
ja. Für
Und
euch
da
die
war, glaube ich,
Zeiten
immer
noch.
gut. Also da glaube ich, egal wie er war, da war er immer gut.
Das ist wieder dieses typisch slowenische Phänomen. Eigentlich ist es wurscht, wie die Saison verlief. In Planitza geht es dann komischerweise immer, ja. Für euch die Zeiten noch. Am 27. am Donnerstag um 10 Uhr die Qualifikation, dann am 28. am Freitag um 15 Uhr das Einzelspringen, das vorletzte der Saison und Samstag 9:30 Uhr das Teamspringen und Sonntag nach der wunderbaren Zeitumstellung, ich freue mich jetzt schon auf noch eine Stunde weniger Schlaf, 9:30 Uhr dann das Weltcup-Finale und allerspätestens dann wissen wir ja dann, wer die große Kristallkugel mit nach Hause nimmt. Das Tippspiel sparen wir uns an der Stelle, weil ich glaube, ihr habt es raushören können, wem wir da die größten Chancen einräumen. Ja, und damit soll es das auch für diese Woche gewesen sein. Ich darf mich wie immer bei dir bedanken, liebe Uli, dass du den Spaß und die Diskussion mitgemacht hast.
Auf jeden Fall sehr, sehr gerne. Mich hat es auch gefreut, nochmal dabei sein zu dürfen. Und ja, dann hoffen wir einfach auf den letzten schönen Weltcup und ja, dass sich keiner noch verletzt und wir nochmal einfach drei schöne Flugtage haben.
Das wäre sehr, sehr schön, weil so viele Verletzungen wie letztes Jahr beim Saisonfinale braucht, glaube ich, niemand mehr von uns. Und dann mit wünschen wir euch ganz viel Spaß mit den Skifliegen in Planitza und sagen bis zur nächsten Woche. Fliegt, soweit es geht.
Freunde, ich habe gute Neuigkeiten für alle, die langsam wieder Bock auf Vereinsfußball haben und damit meine ich ausdrücklich nicht sowas wie die Club-WM. Ihr wisst ja, die dritte Liga geht bald wieder los, genauer gesagt am 1. August und das Auftaktspiel zwischen Essen und 1860, das könnt ihr euch sogar kostenlos anschauen und zwar bei Magenta Sport. Da laufen ja sowieso alle 380 Spiele der dritten Liga live und in bester HD-Qualität und es gibt auch an jedem Spieltag eine Konferenz und falls ihr noch kein Abo haben solltet, ist das Auftaktspiel da nach der langen Sommerpause vielleicht mal eine gute Chance, einfach mal for free reinzuschauen. Ansonsten hat Magenta Sport, by the way, auch noch einiges an Eishockey und Basketball zu bieten und das ab monatlich 9,95 im Jahresabo. Also ich würde sagen, das ist durchaus fair. Schaut doch gerne mal vorbei, der Link ist in den Shownotes.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten
und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran... Du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. kostenlos-hosten.de. Die Podcast Re-Evolution.